Das ist der Wirtschaftspodcast Main Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Ein Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Wirtschaft, gutes Leben, dem Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Ich bin Birgit Eschbach und heute nehmen wir unseren Podcast-Titel mal wörtlich. Denn was bedeutet eigentlich ein gutes Leben für Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen? Und was hat das mit starker Wirtschaft zu tun? Ich glaube, ein schönes Leben, ein gutes Leben hat sehr viel damit zu tun, ob Arbeit und Familie zusammenpassen. Ob man morgens weiß, dass man pünktlich beim Kindergarten ist, ob man krank sein darf, ohne Angst um den Job zu haben, ob man als Mensch gesehen wird und nicht nur als Arbeitskraft. Und genau das ist es, was familienfreundliche Unternehmen leisten. Die sind nämlich nicht nur nett, die sind klug. Im Landkreis Main-Koblenz werden solche Unternehmen alle 2 Jahre ausgezeichnet mit dem Wettbewerb MÜK Zukunft mit Familie. Wer zeigt, wie Beruf und Familie wirklich vereinbar sind, kann sich bewerben und bekommt das auch sichtbar. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2026 und deshalb sind wir heute hier. Ich habe heute dabei Rita Emde, sie ist Prokuristin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, also kurz WFG. Ihr kennt sie, wir haben schon viele Folgen gemeinsam miteinander aufgenommen. Also erst einmal herzlich willkommen, liebe Frau Emde.
Ja, hallo, liebe Frau Eschbach. Schön, dass wir heute zu einem sehr spannenden Podcast uns treffen.
Ist es ein tolles Thema, oder? Ich freue mich da riesig drauf.
Ja.
Sie waren vergangene Woche krank, Frau Emde. Und ich habe ja gerade in der Anmoderation gesagt, darf man auch mal krank sein. Sie hatten keine Stimme. Wir haben unseren Podcast, wir dürfen das ja den Hörern sagen, um ein paar Tage verlegt. Hatten Sie Sorge, ob Ihr Arbeitgeber das auch so hinnimmt, dass man dann mal ein paar Tage ohne Stimme ist, oder fühlen Sie sich auch gut aufgehoben?
Also wenn Frauen ohne Stimme sind, sind ja Männer manchmal sogar froh. Also bei meinem Arbeitgeber mache ich mir da keine Gedanken.
Das ist gut und das klingt so, als würde man nachfragen müssen, wie schaut es bei Ihrem Mann aus? Aber ich gehe davon aus, dass auch der froh ist, dass Sie wieder bei Stimme sind. Ja, unser zweiter Gast ist Michael Olbermann. Er ist Leiter Personal und er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Niesmann und Bischoff in Polch. Das ist ein Unternehmen, das, darf man mal so sagen, Luxus-Wohnmobile baut und das unter dem Motto steht, arbeiten mit Spaß am Leben. Also wenn das jetzt mal nicht zu unserem Podcast passt. Niesmann und Bischoff wurde bereits 3-mal in Folge als familienfreundlichstes Unternehmen in der Kategorie über 100 Mitarbeiter im Landkreis ausgezeichnet. Lieber Herr Olbermann, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank, Frau Eschbach, dass ich hier sein darf. Hallo Rita, wir kennen uns ja, deswegen wir duzen uns auch klinkisch hier. Ja. Und ich habe mich total über die Einladung gefreut. Ganz spannend ist mein erster Podcast, by the way. Und insofern freue ich mich umso mehr, auch was zum Thema familienfreundliches Unternehmen sagen zu können.
Ach ja, klasse, das ist toll. Das ist ja mal ein bisschen aufregend. Auch wenn man schon lange im Job ist und schon auf vielen Bühnen gestanden hat, ein Podcast ist nochmal ein anderer Schnack, oder?
Was ganz anderes. Ich habe jetzt so ein bisschen ein anonymes, großes Mikro vor mir stehen. Aber wir können uns ja zumindest auch online sehen, dann ist das nicht ganz so anonym, was uns angeht. Aber ich freue mich jetzt drauf, bin nochmal gespannt, was draus wird.
Super, dann würde ich mal sagen, rein ins Vergnügen. Liebe Frau Emde, wir zwei starten ja immer, deswegen auch heute. Warum braucht es überhaupt einen Wettbewerb für familienfreundliche Arbeitgeber? Reicht das nicht, einfach ein guter Chef zu sein?
Ich glaube, wir haben ja schon seit 2010 machen wir diesen Wettbewerb familienfreundliche Unternehmen. Wir haben, glaube ich, schon sehr früh auch das Augenmerk dahin gelegt, dass es halt auch einen Unterschied machen kann, wie familienfreundlich ist mein Unternehmen, in dem ich bin. Und deshalb haben wir über die Jahre gute Erfahrungen gemacht über den Wettbewerb, bei dem sich die Unternehmen ja auch bewerben müssen, bei dem sie Fragen beantworten müssen, bei dem sie auch belegen müssen, was sie denn tun. Schon ein Stück weit herausgearbeitet wurde, welchem Arbeitgeber ist das dann wichtig, familienfreundlich zu sein? Und was verbirgt sich dahinter? Und was zeichnet dieses Unternehmen aus? Und wir zeichnen nachher ja auch wieder aus. Also die Sichtbarkeit in der Region hat schon einen eigenen Wert. Und glaube, 2010 war das vielleicht noch nicht so präsent. Aber heute ist es mit Sicherheit noch mal wichtiger, im Rahmen des Employer Brandings auch das Thema Familienfreundlichkeit zu besetzen.
Das ist ja eine Initiative der Fachkräfteallianz, ja. Also das wird ja gemeinsam mit der Kreisverwaltung gemacht. Und Sie haben gerade gesagt, es gibt da auch, Sie haben da gemeinsam auch einen Katalog entwickelt von Maßnahmen. Führt das dazu, dass sich auch die Unternehmen selber bewusst werden, entweder, hey, was mache ich schon alles? Oder, oh, da ist ja noch Room for Improvement. Also da ist noch Raum für Verbesserung.
Ja, Sie haben recht. Also der Wettbewerb wird vom Landkreis Main-Koblenz ausgeschrieben. Organisatorin dieses Wettbewerbes und auch wesentliche Impulsgeberin ist die Lea Bales, die Kollegin, die hier Gleichstellungsbeauftragte in der Kreisverwaltung ist. Wir machen das seit Beginn gemeinschaftlich, sehr kooperativ, weil es auch hier und da wichtig ist, mit Unternehmen zu sprechen. Mhm. Sag mal, bei Niesmann und Bischof haben wir schon einen Profi auf der anderen Seite sitzen. Naja. Aber der Wettbewerb als solches ist nicht für jedes Unternehmen gleich selbstverständlich. Manche, die wägen erstmal ab, ob sie überhaupt sich bewerben sollen, weil sie glauben, nee, also bin ich denn überhaupt familienfreundlich? Das ist für uns eine Überlegung gewesen, dass wir von Beginn an Kategorien bei den Unternehmen geschaffen haben. Also es können sich die kleinen Unternehmen bis 20 Beschäftigte bewerben in einer Gruppe und sich mit Gleichartigen messen. Und dann gibt es eine Kategorie von 20 Beschäftigten, von 21 bis 100. Und dann gibt es eine Kategorie der Großen. Mhm. Weil wir glauben, also es kommt immer darauf an, authentisch zu sein, wenn es um viele Themen im Kontext der Familienfreundlichkeit geht. Und trotzdem hat der Michael Olbermann in seinem Unternehmen auch mit seinem Background nochmal so ein anderes Register, das er ziehen kann. Vielleicht als so ein kleiner Heizungssanitärbetrieb, der mit 15 Leuten, aber genauso persönlich die Fragen seiner Mitarbeiter aufgreift. Mhm. Und da haben wir schon ganz, ganz tolle Beispiele auch im Wettbewerb kennengelernt. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Einmal, dass wir die unterschiedlichen Kategorien haben. Und wenn ich als kleines Unternehmen vielleicht nicht den großen Blumenstrauß von Niesmann und Bischof anbieten kann, aber so ein paar Plättchen aus der Blüte kann ich mir vielleicht herauspflücken und trotzdem gut werden als familienfreundlicher Unternehmer.
Was für ein schönes Bild. Und ich bin gleich ganz gespannt, was Herr Olbermann erzählt, nach welchen Blümchen er sich auch als Leiter Personal da noch bückt und sagt, das Blümchen, das ziehe ich auch noch mal hier in meinen Strauß. Vorab möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, Frau Emde, weil Sie haben gesagt, ne, den Wettbewerb gibt es seit 2010. Ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Sie seit 2010 den auch begleiten und dabei sind. Wie hat sich das, bitte da auch eine ehrliche Einschätzung, wie hat sich denn dieses Thema im Laufe der Zeit verändert? Also wir reden ja hier über 10 Jahre vor Corona, dann war mit Sicherheit Corona nochmal so ein Brennglas, auch mit dem Brennglas auf das Thema drauf. Wie viele Unternehmen konnten letzten Endes von einer Flexibilisierung der Arbeitsmodelle auch in Corona profitieren. Möglicherweise hat das auch nochmal einen Push gegeben. Aber wie schätzen Sie es ein? Wo steht Ihr Landkreis da? Und Sie reden ja auch mit anderen Landkreisen. Sie beobachten das Thema auch auf nationaler Ebene. Wie schätzen Sie es ein? Ehrliche Einschätzung. Wo steht Main-Koblenz? Wo steht der Mittelrhein da?
Also, ich glaube, wir sind gut und besser geworden mit unseren Unternehmen. Und trotzdem gibt es tagtäglich das Erfordernis, daran zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, man darf nie müde werden, aufzuhören. Weil wenn ich an unsere ersten Wettbewerbe denke, dann waren das damals noch relativ einfache Instrumente von Flexibilisierung von Arbeitszeit oder wenn Mütter ihre Kinder in die Kita oder in den Kindergarten bringen mussten. Also, sagen wir, es waren auch Dinge, die vielleicht für uns heute schon also eine andere Selbstverständlichkeit haben. Auch die Digitalisierung war damals anders. Wir haben deshalb auch in den Wettbewerben immer wieder unterschiedliche Akzente gesetzt, die uns wichtig waren. Also wie Corona hat uns da ja auch ganz vieles Positive hinterlassen, dass wir da digitaler werden. Und ich glaube, dass einmal durch den Wettbewerb die Sichtbarkeit eine andere wurde, auch das Bewusstsein, was ich tun kann und was ich vielleicht auch tun muss, um im Wettbewerb mich positiv darzustellen.
Sie haben ja dieses Mal den Blick so auf die Generation der 60er-Jahrgänge gelenkt, ja, also den Boomer-Effekt, der hier ansteht. Was meinen Sie das und was hat das für einen Schwerpunkt im Wettbewerb bekommen?
Ja, das ist eine Idee. Wir hatten im Frühjahr auch ein Fachkräfteforum gehabt, bei dem es auch so um das Miteinander von älteren Mitarbeitern und Jüngeren geht. Mit den Boomern geht ja auch ganz viel Wissen in den Unternehmen. Mhm. Und es ist auch eine Frage, wie gehe ich denn damit um? Also es ist ja nicht nur eine Frage, dass es erstrebenswert ist, für alle Menschen so schnell wie möglich in die Rente zu kommen, sondern das sind ja Schätze, die auch im Unternehmen sind und die ich auch halten, also das Wissen, das ich auch irgendwie halten möchte, das auch ein Teil der DNA vielleicht von dem Unternehmen ist. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dahin zu schauen, einmal mit einer Wertschätzung. Was wissen diese älteren Mitarbeiter? Wie sind sie Teil unseres Teams? Und wie kann ich auch gerade dieses Wissen auch noch im Unternehmen erhalten? Und das geht, glaube ich, nur über Teams. Es geht nur um einen guten Austausch. Also jung und alt sind ja nicht das eine besser und das andere schlechter.
Doch, das können wir doch ruhig jetzt mal hier sagen. Also Nein. Die Generation der nach 66 Geborenen, auf jeden Fall, das sind die Besten. Also da müssen wir doch überhaupt nicht, darüber diskutieren, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen der Gen Z und der Generation Golf und der Generation, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, oder?
Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, welchem Jahrgang Sie angehören. Ich habe mal gehört, der 64er Jahrgang soll der beste Weinjahrgang des Jahrhunderts gewesen sein. Also das spricht ja in die Babyboomer. Aber Generation.
Da darf ich aber sagen, als Mittelrhein-Weinbotschafterin darf ich Ihnen sagen, der 2003er war auch nicht schlecht und die sind ja jetzt auch schon auf dem Arbeitsmarkt.
Okay. Also passt ja dann vielleicht in den Konsens. Also wir haben auch tolle junge Mitarbeiterinnen, die echt, finde ich, genauso engagiert sind wie die Alten. Und das macht einfach auch Spaß. Also ich glaube, es muss uns gelingen, beides gut miteinander in Einklang zu bringen.
Exakt. Das ist das. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nochmal so dieses Thema, das in Einklang zu bringen, aber eben auch zu sagen, bei einer älteren Belegschaft, die vielleicht auch, die haben jetzt nicht die Pflege der Kinder, sondern die Pflege der Eltern auf der Agenda, also auch nochmal darauf zu wirken und zu schauen. Herr Olbermann, es kursiert auf Social Media ein wunderbares Video, in dem es heißt, Achtung, ihr lieben Bewerber, wenn in der Stellenanzeige steht, wir haben einen Obstkorb, dann heißt das und auch nur den. Und damit ist das Thema Arbeitnehmer-Benefits dann auch abgegolten. Also macht man sich ja so ein bisschen lustig drüber, ne? Der Obstkorb, das Bällebad. Das stimmt. Und wie ist das? Sie haben da ja anscheinend vieles richtig gemacht. Sie haben dreimal gewonnen. Was haben Sie eigentlich gewonnen? Was kriegt man denn da so?
Man bekommt eine nette Urkunde. Ja. Das ist das eine. Man bekommt viel Aufmerksamkeit und ist in einer tollen Umgebung und kann sich schon da mit echt super Unternehmern und Unternehmerinnen auseinandersetzen, unterhalten, austauschen eher, nicht auseinandersetzen. Es gibt auch einen Geldpreis. Jetzt muss ich echt mal die Frau Emde um Flanke bitten. Ich glaube, es sind 500 Euro oder sind es 1.000? Ich glaube, es sind 500. Und wir spenden den natürlich dann in der Umgebung, was heute auch nicht mehr so ganz einfach ist, was so gesetzliche Gesichtspunkte angeht, werden da auch Hürden ein bisschen in den Weg gelegt. Aber wir finden immer einen Weg. Also das ist schon mal das eine. Das andere ist, es ist einfach eine ganz tolle Gelegenheit, sich einmal zu messen, ist das eine. Aber wie kam das überhaupt dazu? Das ist mir viel wichtiger, weil das Messen in den Wettbewerb zu gehen, war ja keine Ursache oder war auch nicht unser direkter Antrieb, an der Auszeichnung familienfreundliches Unternehmen teilzunehmen, sondern das hat ja, fängt sowas ja viel früher an. Und wenn ich jetzt über Niesmann Bischof nachdenke, in den Anfängen war das schon etwas, dass viele Kontakte gepflegt worden sind. Wir haben viele Fachkräftetagungen gehabt. Wir durften auch welche ausrichten. Dann gibt's einen großen Austausch. Und das vorweggenommen ist einer der ganz wesentlichen Kriterien, dass man auch sich dort zeigt, daran teilnimmt, sich austauscht, als Plattform zur Verfügung steht, auch mal in den Diskurs geht mit anderen. Und die Rita Emde hat das eben so schön gesagt, man hat dann vielleicht als in der Größenordnung Niesmann Bischof andere Möglichkeiten. Zu einem Teil stimmt es, aber wenn einem ein Konzern, ich sag mal, zu sehr an die Zügel nimmt, sind die Möglichkeiten auch sehr eingegrenzt. Ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Das Ganze steht und fällt mit den Freiheiten und mit dem Grundmindset, die man als Unternehmen, wie wir jetzt als Niesmann Bischof hier in Polsch haben, das heißt Freiheiten einmal das tun zu können, da auch kreativ zu sein, auch mal Ja zu sagen, wo man vielleicht Jein sagen würde in der Teilnahme und dann das Grundmindset. Also Grundmindset, was meine ich damit? Den vorigen Unternehmen, wo wir auch mal über das Thema Top-Arbeitgeber, Great Place to Work gesprochen haben, sind das alles Preise und Gelegenheiten, für die man auch erstmal Geld bezahlt. Also man kann sich überall einkaufen, man kann viele Preise kaufen, man wird auch ein Stück weit auditiert. Ich will jetzt kein Unrecht tun, aber was uns als regionales Unternehmen hier in Polsch am Herzen liegt und mir ganz persönlich, weil da bin ich ein Riesenfan von und ich konnte das jeden oder kann es immer noch jeden Tag treiben, dass uns die Regionalität extrem wichtig ist, am Herzen liegt. Die Mitarbeiter, also 90% aller Mitarbeiter kommen direkt aus der näheren Region. Will das jetzt gar nicht so groß clustern, aber dann ist in der Ursache ist vollkommen klar, dass ich mich um die kümmern muss. Also sie für uns zu gewinnen, zu begeistern. Und dann auch natürlich zu halten. Ne? Und das geht, glaube ich, nur, wenn man authentisch bleibt, einen authentischen Preis auch gewinnen kann und den natürlich auch ein Stück weit vermarkten muss. Also vermarkten meine ich jetzt auch intern. Also Mitarbeiter sehen dann vielleicht eine Urkunde, wissen aber nicht, was dahinter steckt. Also tu Gutes und sprich drüber, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
Absolut richtig, absolut richtig.
Dass man auch sagt, was man da macht, ja, was ist denn der Hintergrund von allem. Und dann fängt es mit den Kleinigkeiten an. Das ist auch der Obstkorb. Das ist ja so der Running Gag, ne? Das ist ja schon ein Meme im Internet.
Ja, genau.
Natürlich gewinnt man mit dem Obstkorb keine Preise und kann auch keinen hinterm Ofen herholen. Aber an dem Obstkorb und ist es schon so, dass es ein Stück des Puzzleteils ist. Ne? Ja, das ist klar. Der Obstkorb, das ist Wasser. Wir haben unten eine Produktion innerhalb der Produktion, wo knapp 200 Menschen arbeiten, die jetzt gerade aktuell heute bei, wag mich gar nicht rauszugucken, 35 Grad Außentemperatur in einer mäßig klimatisierten Halle agieren. Da muss man auch mal Dinge neben der Spur tun. Absolut. Und wenn es mal einfach mal der Eiswagen ist, den man organisiert und mal eine Runde Eis ausgibt in der Woche. Das hat was mit kurzer Anerkennung zu tun. So ganz kleine Bröckchen sind's. Und dann geht's einfach darum, wie wollen wir denn mit Menschen umgehen intern? Also welche Möglichkeiten können wir schaffen für die verschiedensten Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen in verschiedenen Lebensabschnitten?
Also ich finde das hochspannend. Sie haben zwei Sachen gerade gesagt. Zum einen, Achtung, Achtung, dieses im Konzern sein ist nicht nur von Vorteil. Das kann auch manchmal irgendwo eine Bremse sein wegen Regularien. Und das zweite Thema ist dieses nach innen verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das bei dem ein oder anderen Unternehmer also ein Fragezeichen aufwirkt, ja. Also Sie haben die Urkunde, Sie hängen die Urkunde, ich sag mal, irgendwo sichtbar hin, für alle, die Sie besuchen, aber auch für Ihre Mitarbeiter. Könnte ja auch sein, dass dann die ersten 20 Mitarbeiter dran vorbeigehen und sich auf die Schenkel klopfen und sagen, was sind wir? Ha, ha, ha. Wenn die wüssten. Also das ist ja auch mit einem, ne? Also das Selbstbewusstsein, die breiten Schultern, die verpflichten ja auch.
Das also wo Licht ist, auch Schatten, ne? Und nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das sind also auch, das mag ich sehr gerne als Beispiel auch nehmen. Denn natürlich haben wir auch Menschen, die uns entweder noch nicht so lange kennen, noch nicht die Erfahrungen gemacht haben, nicht in der Lebenssituation waren, wo wir aktiv unterstützen konnten. Und die sich dann vielleicht wirklich mal auf den Schenkel klopfen, was sie gerade so gesagt haben, sagen, okay, ne, irgendwelche Seminare, die der Unternehmer bezahlt, die gehören ja auch zu dem Potpourri, zu dem großen Blumenstrauß. Mhm. Da habe ich nichts von, weil ich vielleicht an einer Stelle arbeite, wo das für mich jetzt nicht in Betracht kommt. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so einen, noch nicht mal den großen Lebenszyklus von Mitarbeitenden bei uns sieht, sondern auch einfach mal über ein paar Monate, dann gibt es ganz, ganz viele Gelegenheiten. Und ich glaube auch, wenn Menschen, also das sind ja Kollegen, die miteinander sprechen, die sich unterhalten. Da gibt es mal sicherlich mal Dinge, wo man sagt, wow, das könnte der Arbeitgeber besser machen. Aber ich glaube, unterm Strich, und das ist das Feedback, was wir bekommen, gibt es ganz viele, die einfach sagen, Mensch, ihr macht da was, man sieht, was ihr tut. Ja. Mal mehr, mal weniger. Manchmal könntet ihr über andere Sachen noch mehr sprechen. Das ist so das Thema Kommunikation im Unternehmen. Aber wenn man dann den Menschen bei uns zuhört, ist es schon wirklich auch immer mal wieder Balsam auf die Seele, dass das auch ankommt, was wir da tun. Mhm. Ne? Ob das mal Unterstützung bei Pflegefällen sind, ob das einfach auch Themen sind, wo wir haben jetzt gerade in dieser Iran-Irak-Krise jemand, der dringend seiner Familie helfen wollte. Da gibt es auch Möglichkeiten zu unterstützen. Man muss halt hingucken und man muss die Freiheiten, die auch ich als Person hier grundsätzlich genieße als Personalverantwortlicher, das auch dann nutzen. Auch den kurzen Dienstweg, den wir innerhalb des Unternehmens und nicht innerhalb des Konzerns haben, das dann auch wirklich nutzen, um dann auch mal schnell agieren zu können. Die anderen Themen, wir hatten es ja eben schon mal kurz angesprochen, 4,5 Tage Woche, 32 Tage Urlaub. Das sind natürlich Themen, wo wir plakativ nach außen gehen, wo wir sagen, was können wir denn noch tun? Oder was ist denn unser Grundverständnis? Weil ich glaube, wenn einer das Grundverständnis hat, dann kann das nicht nach außen tragen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass man dann sagt, wir haben natürlich auch Dinge, die am Unternehmen hängen. Viele von der WFG haben dann immer ein Leuchten in den Augen, wenn wir sagen, bei uns können wir die unsere Reisemobile können die Mitarbeiter kostenlos, also kostenlos im Sinne von bis auf die Steuerthematik, die da hinten dran steht. Aber grundsätzlich können unsere Mitarbeiter unsere Fahrzeuge nutzen. Das geht natürlich nur, weil wir Niesmann Bischof sind. Ne?
Moment, das ist ja ein Riesen-Benefit. Da müssen wir jetzt aber mal kurz drüber reden. Wir stehen hier vor der Urlaubssaison und ich glaube, halb Deutschland hat die Wohnmobilpreise im Kopf und denkt sich, miete ich mir ein Wohnmobil oder gehe ich doch direkt ins Fünf-Sterne-Hotel? Das heißt, das stellt ihr euren Mitarbeitern zur Verfügung?
Ja. Natürlich alles in einem begrenzten Umfang, aber ich kann mich an keine Situation hier erinnern, dass jemand bei mir im Türrahmen stand und gesagt hat, der darf, aber ich nicht oder ich wollte schon immer mal. Wir sind ja kein Vermieter. Ne? Wir sind ein produzierendes Werk und wir stellen dann zum Beispiel im Rahmen von unserer Pressefahrzeuge vielleicht Teil von Vorführfahrzeugen oder die für andere Gelegenheiten genutzt wird. Das sind nicht viele, aber es reicht, dass viele unserer Mitarbeitenden im Jahr auch mal das nutzen können. Mal eine Woche, mal ein Wochenende, mal auch mal 2 Wochen. First come, first serve, ne? Und das ist klar, wenn sie weg sind, sind sie weg. Aber ich finde schon total klasse, das hat auch noch nicht zu Unmut geführt.
Also das ist der Knaller, Herr Olbermann, das ist der Knaller.
Also muss man sagen, dass der Kreis eingeschränkt ist. Entschuldigung, aber dass der Kreis eingeschränkt ist, weil man braucht für die meisten Wohnmobile auch bei uns einen LKW-Führerschein.
Ne? Ja, okay.
Das ist
okay,
der Premium-Klasse bei uns geschuldet. Aber das ist okay, wir machen es halt. Und dafür gibt es halt für andere vielleicht andere Themen, die wir da besetzen können. Und da sind wir auch schon extrem stolz drauf, dass
das. Ich finde das toll. Also ich komme aus einem Unternehmen, da gab es 35% auf Doppelpack Duschgel und Haarshampoo. Also da muss ich ganz ehrlich sagen.
Immerhin,
da
ne?
Da finde ich, ja, aber auch nur an den Personalkauftagen. Gut, also ich finde das ein tolles Beispiel. Frau Emde, bitte.
Es kann aber auch, also wir hatten in einem Wettbewerb ein kleineres Unternehmen. Da hat der Geschäftsführer dann einen Mitarbeiter gebeten, mal den Fragebogen vorab auszufüllen. Und stark. Das fand ich, war auch ein guter Weg, um Mitarbeiter zu sensibilisieren und auch für den Chef letztendlich zu sehen, wie authentisch bin ich dann oder wie kommt das an? Weil der Michael Olbermann hat eben ja zu Recht gesagt, ne, es gibt immer welche, denen kannst du nicht 100% jeden Wunsch von den Augen ablesen. Aber ich glaube, so das große Ganze und dieses Mühen um eine Familienfreundlichkeit, das ist wichtig. Und dann kann es vielleicht nicht das Wohnmobil am Wochenende sein, aber es können ja andere Dinge sein, weil ich zum Beispiel gerade Kinder oder Eltern kurzfristig Pflege versorgen muss oder sowas. Und wie geht dann mein Arbeitgeber damit um und gibt mir diesen Freiraum, damit ich die Nöte vielleicht in meinem Privatleben auch lösen kann?
Herr Albermann, ich bin mir da so sicher. Sie haben das vorhin gesagt, es gibt diese Standards. Ja, das sind die Prozesse, das sind die Workflows, das sind die Sachen, die ich eingebe. Ich bin mir so sicher, dass Sie als Leiter Personal genau für diese Sachen, die Frau Emde gerade angesprochen hat, das Feedback bekommen, dass wenn da mal die Hütte brennt, dass Sie helfen und eine Lösung finden, dass das wahrscheinlich die sind, die am meisten wertgeschätzt werden. Ist
definitiv.
Das so?
Ja, das kann ich so spiegeln. Also das ist in der Tat, das sind ja die Dinge, man kann mit solchen Themen nicht immer ganz plakativ umgehen. Das ist auch gar nicht notwendig. Ne? Ich will auch gar nicht sagen, dass man dann nach dem Motto der stillen Helden aber agieren soll. Aber es ist in der Tat so, dass man extreme Wertschätzung und auch eine Rückmeldung bekommt, eine positive Rückmeldung, nicht nur verbal, sondern auch in dem, wie Menschen, die bei uns schon lange sind, auch uns entgegentreten, ne? Die dann auch sagen, Mensch, jederzeit, wenn es irgendwann, wir haben ja auch viele Muttis bei uns und die spiegeln dann auch, Mensch, egal, ihr habt immer alles getan, dass es möglich war, die Kinder zu versorgen. Entweder die Elternzeit ist gesetzlich geregelt, das ist überhaupt keine Frage. Was dazwischen eine Rolle spielt oder was zwischen den Zeilen und auch zwischen den gesetzlichen Rahmenbedingungen sich abspielt. Ich glaube, da kann ein Unternehmen echt gepunkten und gewinnen und auch sagen, pass mal auf, du kannst das auch gerne von zu Hause machen, wenn es möglich ist. Also auch das Thema Homeoffice wird hier sehr kontrovers gesehen. Und auch bei uns ist es eine ganz kontroverse Thematik gewesen, weil natürlich in einem produzierenden Umfeld mit einem getakteten Band man nicht einfach Homeoffice machen kann. Das ist jedem klar. Aber wir haben zum Beispiel während der Corona-Zeit dann auch gesagt, wir sind so weit solidarisch, wie die Gesetzeslage es zuließ, dass wir gesagt haben, wir schicken jetzt nicht alle nach Hause, sondern wir bleiben an der Seite unserer Mitarbeiter, die in der Produktion, in der Logistik hier vor Ort sein müssen, um da auch zu zeigen, dass wir da auch uns, ja, kollegial, aber auch einfach solidarisch verhalten. Und ich glaube, das ist gut angekommen. Und dazu gibt's ja, im privaten Umfeld war das so, dass viele hier gesagt haben, mich eingeschlossen. Ich habe Corona als in der Arbeitswelt gar nicht erlebt. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, den Garten auf Vordermann zu bringen oder sonstige Dinge, weil man einfach nicht auf die Arbeit konnte. Aber das hat hier, und wir waren ja, das muss man ja fairerweise sagen, wir waren ja schon auch in der Corona-Zeit wirtschaftlich gesehen ein Gewinner der Situation. Und das wussten dann auch die Mitarbeiter zu schätzen. Und wir wussten es auch zu schätzen, dass wir gesagt haben, natürlich gestalten wir Freiräume, aber es ist dann wichtig, dass derjenige, der im Angestelltenumfeld, also in der Administration irgendwo agiert, ob das jetzt der Einkauf ist, ob das mein Team war, die standen denen auch dann zur Verfügung. Ich meine, Personal ist ja ureigens auch die Schnittstelle, also ohne Menschen kein Personal, ne? Also keine Abteilung Personal. Und das ist uns dann auch ein Thema wichtig und ein Anliegen gewesen, dass wir auch für die da waren, Ansprechpartner waren, die Regularien verständlich ins Unternehmen getragen haben. Und dann gibt's halt ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, die haben wir ganz gut ausgeschöpft. Aber da gehören dann auch alle Player im Unternehmen dazu. Und es sind ja nicht nur Personaler. Also wenn ich jetzt von meiner ureigensten Profession ausgehe, sondern das sind alle, ob das jetzt Abteilungsleiter sind, Teamleiter, das sind die da extrem das Thema Familienfreundlichkeit auch stützen, begleiten. Und da muss man aber auch immer wieder, und die Rita Emder hat es eben gesagt, man muss die Mühle immer weiter drehen. Und dann gibt es mal eine kleine Talfahrt und dann propagiert man das wieder. Und man muss dem Thema aber auch Taten folgen lassen. Ne? Und so, dass jeder auch ein Gefühl dafür hat, die meinen das ernst, was da getan wird. Ne?
Es ist aber eine Sache, Sie haben gerade gesagt, wir haben eine Werkhalle und hier müssten die Wohnmobile produziert werden. Ja. Und da ist das mit dem Homeoffice nicht so einfach. Und das ist ein Punkt, da möchte ich gerne, dass wir da jetzt einmal kurz in die Tiefe gehen. Denn vor dieser Diskussion scheuen sich viele andere Arbeitgeber, die sagen, weil ich beides habe, kann das bei mir gar nicht stattfinden. Ich möchte keinen Neid, keine Debatte im Unternehmen haben. Die dürfen, die können wir nicht. Hm. Es gibt, wenn man sich diese Situation anschaut, die Literatur dazu liest, weiß man, es funktioniert sehr wohl und es funktioniert auch gut und man darf übrigens auch den Menschen ein bisschen was zumuten. Aber ich möchte den Podcast nutzen, dass Sie einmal erzählen, wie das bei Ihnen gelungen ist, das zu etablieren, die Kommunikation reinzubringen, auch gerne mal aus Sicht Ihrer Position, die Sie als Geschäftsleiter haben, auch mit den Kollegen, Abteilungsleiter Produktion, das vielleicht auszudiskutieren. Haben Sie Lust dazu, da mal ein bisschen zu verraten? Ja,
da kann ich gern was zu sagen. Also das eigentlich ist es, und jetzt benutze ich das Wort eigentlich mal ganz bewusst, gar kein großes Unterfangen. Natürlich haben wir uns im Abteilungsleiterkreis oder im Führungskreis im Allgemeinen darüber unterhalten, wie wollen wir damit umgehen. Und natürlich ist man schnell versucht zu sagen, alle oder keiner. Jetzt gab es aber auch vielleicht auch glücklicherweise den Fall, dass wir ja gesetzlich genötigt waren, wenn wir mal die Corona-Zeit als Aufschlag nutzen, dass es da Vorgaben gab. Und dann mussten wir einfach schauen, wie gehen wir denn damit um. Über das produzierende Umfeld und alles, was da dran hängt, das ist ja nicht nur Produktion, das sind dann Logistiker, alle, die tagtäglich dann dafür sorgen, dass am Ende des Tages auch Autos vom Band rollen, sagen wir manchmal so salopp, die sind ja alle in der gleichen Situation. Aber alle anderen, natürlich gab es dann die gesetzlichen, was ich gerade kurz gesagt habe, den gesetzlichen Rahmen, um es einfach zu probieren. Dann gibt's noch eine kleine Anekdote. Wir waren, die Leute nach Hause zu schicken, hat ja auch mit sich gebracht, die mussten ja irgendwo mitarbeiten. Und wir hatten auch das Glück, das gehört auch manchmal ein bisschen dazu, dass wir Jahre zuvor schon angefangen haben, sehr viele normalen Rechner auf Notebooks umzurüsten. Und somit war überhaupt die technische Möglichkeit gegeben, dass Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten konnten, ohne weiteres. Also wir haben einfach gesagt, sehr pragmatisch, geh nach Hause, probiere es aus und dann reden wir drüber. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist, dass kein Dogmatismus herrscht. Es gibt bei mir so eine Dritteltheorie, bei allen, die Homeoffice machen können. Der eine, für den ist das überhaupt kein Problem, der kann das psychisch als auch physisch zu Hause, der hat die Möglichkeit zu Hause und der kann, hat das, sagen wir mal, das Mindset im Kopf auch zu sagen, mir macht das nichts aus, der braucht nicht unbedingt die Umgebung. Und der weiß, wenn ich zu Hause im Homeoffice arbeite, oder diejenige natürlich, dann ist das für mich Arbeit. Dann gibt's genau das Gegenteil. Die fühlen sich nicht wohl in der Homeoffice-Umgebung. Die brauchen auch den sozialen, also den unternehmenssozialen Umfeld und den Antrieb des Teams, um gut und effektiv arbeiten zu können. Und dann gibt's vielleicht noch welche, der ist so ein bisschen in der Mitte. Und dann gibt's noch die häusliche Umgebung. Es gibt auch, ich habe ja Mitarbeiter gesprochen, die gesagt haben, bei mir ist das überhaupt kein Problem. Und der nächste kommt und sagt, boah, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, die akzeptieren überhaupt nicht, dass ich im Homeoffice bin. Da geht die Tür auf, kannst du mir gerade helfen, du bist doch sowieso da. Was ich damit sagen will, es ist nicht diese Goldrandlösung, sondern sie ist sehr individuell. Und dann gibt's noch natürlich die Anforderungen der Tätigkeit überhaupt. Also der Job muss ja irgendwie dann auch gemacht werden. Da gibt's Jobs, da funktioniert das gut. Und dann gibt's Jobs, da ist das eigentlich schwieriger bis unmöglich oder nur temporär. Also nehme ich mal wieder mein Team, die sind auch schon mal im Homeoffice, aber das kann man an fünf Fingern für einen Monat oder für ein Quartal abzählen. Wir machen das dann nur, wenn man Projektarbeit, wenn man mal konzentriert was abarbeiten muss, weil wir müssen ja für die Mitarbeiter da sein. Und so ist das, gilt das für andere Abteilungen auch. Und dann gibt's aber auch Situationen, wo Menschen dann sagen, meine Güte, ich habe an sich, also Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, es hat sich einer ein Bein gebrochen, der ist krank, überhaupt keine Frage, aber so nach den ersten 14 Tagen, drei Wochen sagt er, ich muss das Bein noch stillhalten, aber ich kann gerne was arbeiten. Und dann geht er für sich aus der AU, also aus der Arbeitsunfähigkeit wieder raus, lässt sich von einem von uns das Notebook bringen oder er hat es schon zu Hause und ist dann auch froh, was tun zu können. Und sind jetzt keine Einzelfälle, ne? Und so ist es aber sehr, sehr individuell. Und ich glaube, wenn man das einfach mal probiert, ohne gleich kategorisch zu sagen, das funktioniert nicht, dann ist das schon was ganz anderes. Das ist natürlich bei einem kleinen Betrieb nochmal ein anderer Effekt. Da bin ich schon bei der Größenordnung. Aber bei uns macht es auch schon sehr viel aus, wenn in gewissen Teams mal zwei, drei Leute fehlen. Also so einfach ist das dann auch nicht, ne? Also da kann man sich nicht nur auf die Unternehmensgröße reduzieren.
Frau Emde, wie ist das? Sie haben ja auch kleinere Unternehmen, die genau mit dieser Thematik zu tun haben, begleitet. Aber ja, Sie haben Kontakt. Wie ist das? Haben Sie ein gutes Beispiel von einem Unternehmen bis 15 bis 20 Mitarbeiter, die gewerblich produzierend diese Spannungsfeld aushalten?
Ja, also ich glaube, es gehört ins Ganze, also das, was der Michael Olbermann eben gesagt hatte, ist immer eine Frage, wie kommuniziere ich oder wie im Unternehmen, wie gehe ich auch vielleicht mit unterschiedlichen Interessen um? Und dann kann es auch das kleine Unternehmen tun. Also wir waren neulich bei einem Unternehmen aus dem Maschinenbaubereich mit 15 Mitarbeitern. Da ist die Frau aus der Buchhaltung, hat Nachwuchs bekommen und die war in dem Moment, ist die eine Schlüsselperson gewesen und die haben dann ist arrangiert, dass die mit ihrem Kind da ins Büro kam, 2 Stunden lang Buchhaltung gemacht hat. Das Kind hat da in der Wiege gelegen und wenn das allzu lang geschrien hat, dann ist die wieder heim. Aber da hat das Unternehmen die Sorge um die Buchhaltung gelöst bekommen und die Frau, glaube ich, der war doch ganz wichtig, dass sie ihre Aufgabe erfüllt, weil sie Teil des Ganzen ist, weil ich mich insgesamt mit dem Unternehmen identifiziere.
Absolut.
Und dann ist das, was der Michael eben, Olbermann eben gesagt hat, ne, also auch Mitarbeiter haben ja dann ein Interesse, dass es weiter funktioniert oder dass es weiter läuft oder dass Aufgaben erfüllt sind. Und das ist dann, also dabei purzelt dann vielleicht noch eine Familienfreundlichkeit hinten raus.
Ich bin wirklich brutal. Ich weiß das. Aber das ist auch meine Aufgabe hier in der Moderation. Deswegen, ich lasse sie so einfach nicht raus, jetzt mit der Mutter zu kommen, die das Kind hat. Reden wir mal von Vanilla Sunshine. Reden wir mal von demjenigen, der gerade aus der Ausbildung raus ist, von dem man sich denkt, ja, gestern Abend schön gefeiert, ne? Nachts um 12 noch auf dem Dorfplatz gesehen und jetzt ist der Montagmorgen und die muss nicht nachweisen, dass er auf dem er ist im Job, sondern macht dann montags morgens Homeoffice und ich muss hier um 7 Uhr antanzen. Herr Olbermann winkt, die Frau Emde nickt. Bitte, Bettel, wer zuerst?
Rita, du zuerst.
Also Homeoffice ist ja nicht das Tor für eine andere Art für Freizeit. Also ich glaube, Homeoffice ist immer noch Arbeit. Und es gibt vielleicht auch einen Anteil Mitarbeiter, die das sehr großzügig auslegen
Das doch gar nicht. Natürlich ist das Homeoffice, ist das Arbeit. Ich meine doch, was sagt der Dachdecker, der sich denkt, super, ich muss jetzt hier mal aufhören, mein Bierchen zu trinken, weil ich um 7 Uhr auf der Firma stehe? Die kann sich noch ein großes bestellen, die hat ja morgen Homeoffice. Die Geschichte meine ich. Wissen Herr Olbermann, Sie sind
ich
dran.
Glaube, natürlich gibt es solche Denkweisen, aber die gibt es ja immer im Leben. Also Kontroversen leben ja genau von der Kontroverse und insofern, das gibt's, aber das Erleben dessen und das Wahrnehmen, wie gehen denn meine Kollegen damit um? Und die kriegen sehr schnell mit, ist der erreichbar, ist sie erreichbar, ist nicht erreichbar, was für Response-Zeiten hat man. Und dazu gibt es ja noch, und das ist auch ein Stück weit mit vielleicht auch vor Corona schon gestartet, dass wir auch eine Möglichkeit haben, dass Mitarbeitende von zu Hause aus anstempeln. Also stempeln sie von zu Hause an, was sie dann tun. Jetzt würden ganz viele sagen, ja, dann stempel ich an, dann lege ich wieder die Beine hoch. Das mag es im Leben alles geben, aber wir haben festgestellt, der Effektivitätsgrad steigt und der Flexibilisierungsgrad ist viel höher. Und die Rita Emde kennt eine Kollegin von mir, eine Mitarbeiterin von mir ehemals, die hat das extrem wertgeschätzt, Das ist nämlich auch Mutti gewesen und sie hat einen normalen, ich mache mal kurz das Beispiel, oute damit ja auch keinen, einen 40-Stunden-Vertrag, hat auch weiter drüber gearbeitet, wenn es notwendig war, hat aber auch die Flexibilisierung, auch mal darunter zu gehen. Aber der wesentliche Teil ist, in dem Umfeld, in dem ganz wichtigen Umfeld, auch ein toughes Umfeld mit viel Verantwortung, trotzdem Teilzeit zu machen und diese Homeoffice-Variante hat halt ihr Kind versorgt abends und sich nochmal um 21 oder 22 Uhr draufgeschaltet für eine Stunde, zwei oder drei. Da gehört auch Vertrauen nachher dazu, ne? Aber diese Mitarbeiterin, die Kollegin, die hätte ich nie gewonnen, das hat sie mir auch nochmal bestätigt, wenn sie diese Flexibilisierung nicht gehabt hätte. Und das wird vollkommen unterschätzt, wie viel Potenziale wir liegen lassen, wenn wir da nicht auch mal über unseren eigenen Schatten, den habe ich auch schon mal, ne, wo ich dann sage, ja, ob ich dem das jetzt zutraue oder wie auch immer, das ist ja vollkommen normal. Aber der Beweis liegt nachher in der Tat und in dem, wie es umgesetzt wird. Und man muss den Menschen auch mal lassen. Wir haben ja mündige Bürger hier, ne? Ja. Wir sind eine Erwachsenenbildung, nicht was Schlimmes gesagt. Ja. Aber es ist, ich glaube, in dem Tun, was ich eben schon mal in anderen Themen gesagt habe, Tun, Zutrauen geben, Vertrauen schenken. Ich will ja auch, dass mir Mitarbeiter vertrauen. Das geht auch nur, wenn ich das auch andersrum tue.
Ja. Also ich finde das so, ich wollte da oder musste da einfach jetzt auch noch ein bisschen nachfragen, weil das sind nämlich genau die Fragen, die sich die Unternehmer mitunter stellen. Will ich dieses Fass überhaupt aufmachen? Will ich die Diskussion aufmachen in meinem Unternehmen? Ich finde es super, dass Sie jetzt auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass es damit auch nochmal einen anderen Markt gerade für die gibt, die sich vielleicht auch gerade aktuell damit schwer tun, tolles Personal zu finden und zu sagen, hey, da ist auch nochmal einiges an Potenzial, was ich da heben kann. Herr Albermann, anderes Thema. Und zwar das Thema gesundheitsgerechte Schichtmodelle. Was bedeutet das konkret?
Die gesundheitsgerechten Schichtmodelle. Das ist natürlich immer auch eine Gratwanderung, weil man muss letzten Endes auch schauen, wie kann ich ein Produktions- oder ein produktives Umfeld gestalten, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben wir es so gestaltet, dass wir nicht mit aller Macht schon mal die Menschen in die Schicht reinbringen. Also wir haben grundsätzlich ein Tagschichtmodell, was den Kern der Produktion angeht und alle, sagen wir mal, wir nennen es dann Vorfertigung, die Zulieferer für die Montage praktisch. Da laufen dann teilweise Schichten und das versuchen wir dann so zu regeln, dass wir es zum größten Teil mit solchen Kolleginnen und Kollegen besetzen, die sich dazu auch freiwillig bereit erklären. Und freiwillig meine ich auch freiwillig, nicht so ein freiwilliger Druck, sondern es gibt in der Tat, und das darf man gar nicht unterschätzen, dafür braucht man eine kritische Masse für, gibt es schon welche, die sagen, Mensch, lass mich nur in der Nachtschicht arbeiten oder lass mich nur in der Spätschicht arbeiten. Da muss man manchmal vielleicht eher so aus der Fürsorge auch schon mal drauf gucken und sagen, ja, macht es Sinn, dass da einer nur 10 Jahre Nachtschicht macht. Aber das gibt's in anderen Berufsfeldern auch. Und da muss man, das ist manchmal auch für Vorgesetzte, für Teamleiter anstrengend, weil das ist mit viel Interaktion verbunden, rauszukristallisieren, wer will das, wer kann das und wen überfordere ich dann nicht in irgendeiner Form. Ne? Also überfordern im Sinne von, was ich eben gesagt, nur ein Schichtmodell zu fahren. Aber das geht nicht zu 100%. Ist aber auch gar nicht die Anforderung, sondern dass man einfach sagt, wir beharren jetzt nicht nur auf einen Arbeitsvertrag oder auf rechtliche Möglichkeiten, sondern zu sagen, okay, es macht ja das ja wie bei Versetzungen. Ich sag doch, ich versetze doch keinen gegen seinen Willen, weil jemanden nicht mit der Motivation zu haben heißt, der geht mit einem anderen Engagement da dran, mit einer anderen Leidenschaft. Und Leidenschaft ist schon ein wichtiges Thema bei einem Premium-Produkt, was wir da bauen. Das ist nicht immer einfach aufrechtzuerhalten, aber einfach den größeren Teil daran damit zu versehen. Das ist, glaube ich, so der Kern des Ganzen.
Auch wahrscheinlich ja so den Lebenszyklus eines Mitarbeiters auch zu verlängern. Also mit Blick darauf, was ist für deine Gesundheit, was ist für deine Psyche gut, das Risiko nicht einzugehen, der ist dann irgendwann weg, weil er gar nicht mehr Schicht machen kann, sondern wirklich zu gucken, hey, das hat jetzt mal so 5 Jahre gemacht, jetzt machen wir es so. Also das ist wahrscheinlich auch dann für sie eine Chance zu sagen, der Mitarbeiter bleibt 20 Jahre im Unternehmen und ist nicht nach 5 weg, weil wir eben in dem Thema Schichtarbeit keine Flexibilität anbieten. Ne?
Definitiv, definitiv. Also das regelt sich aber teilweise von alleine, wenn auch wenn ich mich da wiederhole, wenn das Mindset stimmt, ne? Also wenn das andere auch sehen, natürlich lässt vielleicht ein pfiffiger Teamleiter oder Teamleiterin eine gute Kraft nicht einfach gehen, die da sagt, Mensch, ich habe den aber genau da und eigentlich tut's mir jetzt weh, aber wir machen das ja auch mit internen Ausschreibungen so, dass wir dann sagen, okay, wir machen das ja ganz bewusst, dass Menschen sich auf eine andere Stelle bewerben können und wenn sie dafür geeignet sind und wenn das alles passt, dann ist das bei uns, also gibt es kaum ein echtes Vetorecht, von dem wir ihn gehen lassen müssen.
Stark. Ne? Es gibt ja auch noch, ich glaube, Michael, das werdet ihr ja auch feststellen, es gibt ja auch noch so etwas wie Lebensphasen bei Menschen. Und dann gibt es vielleicht Zeiten, wo der Mitarbeiter ganz gern mal Nachtschicht macht, weil es ist ja auch wirtschaftlich noch interessant.
Ganz
das
genau.
Muss man auch sagen. Und irgendwann vielleicht, wenn Kinder da sind und die Familie da ist, dann möchte man auch mal sicher sein, dass man halt nicht nachts unterwegs ist. Oder
definitiv.
Auch bei Unternehmen, die 24/7 arbeiten, von montags bis sonntags. Also da ist es auch eine Frage, wie gehe ich auf die Mitarbeiter ein? Manch einer ist ja froh, wenn er mal etwas mehr verdienen kann und vielleicht dann, wenn Familie da ist, eine höhere Flexibilität und mehr Zeit für die Familie hat.
Definitiv. Das sind so Sachen, die müssen auch mit reinspielen. Wie gesagt, das ist auch nie der Anspruch, da eine 100%-Lösung anzubieten, sondern zu sagen, es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft. Und wir haben auch schon, bin mal gespannt, wer den Podcast irgendwann hört, der dann sagt, ja, das will ich jetzt aber auch. Wir haben aber auch schon, das ist eine Lebensphase oder auch eine auf die Person bezogene Thematik. Lebensphase kann ja Lebensphase an sich sein, kann aber auch sein, dass meine Lebensphase einfach mal gesundheitlich eingeschränkt ist, wo wir dann auch ermöglichen, auch in der Produktion mal Teilzeit zu machen. Das ist relativ selten, das muss ich dazu sagen. Das ist im getakteten Umfeld schwierig, aber genauso wie wir Lerntandems schon mal fördern, dass wir auch sagen, okay, wenn wir gerade zwei haben, die in einer ähnlichen Situation, in einem ähnlichen Umfeld sind, dann zu sagen, dann teilt ihr euch praktisch diesen einen Arbeitsplatz, wenn es um eine 50-50-Lösung geht. Nur mal um ein Beispiel zu nennen.
Ja, ganz klar. Also apropos hören, lieber Florian Silbereisen, mir tut das jetzt wirklich leid, dass ich dein Adventfest der 1000 Lichter um 580 Stunden nach hinten verschieben muss, weil deine Hörer sind jetzt gerade noch dabei, den Podcast zu hören und wir haben noch so viele Fragen, die wir an Olbermann stellen wollen und der Frau Emde. Wir können jetzt noch nicht Schluss machen, obwohl wir jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde dran sind. Ich muss Herrn Olbermann und auch der Frau Emde noch 2-3 Fragen stellen. Deswegen geht's jetzt noch ein kleines bisschen weiter. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, Sie haben vorhin diese schöne Veranstaltung, die Preisverleihung angesprochen. Das ist ja auf Burgname, die Schloss Burgname, die in einem wirklich großartigen Rahmen. Sie haben das hervorgehoben, dass diese Vernetzung dort auch mit den anderen Arbeitgebern so wichtig ist. Jetzt gibt's vielleicht den einen oder anderen, der sich sagt, hey, bei 38 Grad einen Eiswagen bestellen, das kriege ich hin, das mache ich. Die anderen Sachen, die packe ich vielleicht auch mal an. Ich schaue mir mal diese Liste an, die Frau Emde mit dem Team der Kreisverwaltung da erstellt hat. Haben Sie vielleicht so einen Tipp für Unternehmen, für kleinere Unternehmen mit, ich sage jetzt mal 15 Mitarbeitern, die sich denken, ja, ich will mal mitmachen, womit sie vielleicht starten könnten? Was wäre so ein erster Anpack? Was kostet nicht so viel und was bringt viel?
Eigentlich ist das gesamte Konstrukt familienfreundliches Unternehmen ja ein ganz großer Baukasten. Und mir fällt es immer schwer zu sagen, weil das ist so individuell für verschiedenste Unternehmen zu sagen, für den einen kostet das wenig, für den anderen das. Ich nehme das krasse Beispiel mit unseren Reisemobilen, ja. Das liegt halt in unserem Produkt, in unserer Natur. Aber ich bin einfach der Überzeugung, erstens, sich einfach mal den Fragebogen für sich einfach mal durchzulesen. Ja. Ich fand diesen netten Vorschlag auch mal gut, das vielleicht mal mit 2-3 Mitarbeitern zu machen. Und das können auch ruhig welche sein, die kontrovers denken. Das finde ich auch ganz wichtig, weil durch so ein bisschen kontroverses Denken entstehen auch mal andere Überlegungen, andere Denkmuster. Und dann wird man vielleicht feststellen, da sind einige Themen vielleicht, die man schon hat, wo man nur nicht drüber nachdenkt, weil das so ins Fleisch und Blut übergegangen ist. Mhm. Und das sage ich deswegen, weil ich glaube, dass kein Unternehmen, die Einladung bekommt, sich dann noch den Fragebogen durchlesen, dass die vom Grundsatz her müssen die schon familienfreundlich sein, sonst würden sie sich gar nicht mit der Materie beschäftigen. Damit fängt es ja schon an. Und dann sind es die ganz wichtigen Themen, dass man wirklich sagt, was tue ich denn für meine Mitarbeiter? Und das sind auch viele Dinge, die auch der Handwerksbetrieb, wir hatten eben mal über einen Dachdeckerbetrieb gesprochen, da bin ich der Überzeugung, dass man auch damit mal plakativ umgehen kann, dass da, ich sagte mal, der Mitarbeiter X ein Thema zu Hause hat und wo der Chef oder der Vorarbeiter, der das ja auch, der braucht die Freiheit dazu, dann zu sagen, pass mal auf, du hast ein Thema zu Hause, weißt du was, kommt vom Gerüst runter, fahr nach Hause, löst das Thema und sei für die Familie da. Ne? Oder da ist man ein Sterbefall zu Hause. Welche Türen mache ich da auf und wie gehe ich damit um? Und das sind solche Dinge, die, glaube ich, jeder irgendwo im Petto hat, die man dann auch nutzen kann. Und die kann man auch mal plakativ machen. Da geht's nicht. Ich hasse das Wort Obstkorb mittlerweile.
Ja.
Geht's nicht nur darum, sondern es geht wirklich darum, weil es ist ja Familienfreundlichkeit, ist ja ein sehr breites Spektrum. Auch das, was wir eben schon gerade gesprochen haben. Und es fängt auch schon damit an, wie stelle ich mich dann am Markt dar? Das fängt ja schon auch mit einer Anzeige an. Wie schalte ich die? Ich kann nicht so schalten, sehr restriktiv, sehr dogmatisch oder bürokratisch und einfach nur runterreden. Aber ich kann auch mein Unternehmen ein bisschen positionieren und verkaufen. Und jeder hat auch gerade die Handwerksbetriebe, wobei ich da gar nicht drauf rumreiten will, aber ich glaube, die haben noch viel mehr Familie im Rücken, die denn auch ein guter Ratgeber sein können, zu sagen, mach's doch mal so rum. Oder woran liegt denn das? Oder sei auch mal konsequent, wenn ein Mitarbeiter vielleicht dem Rest des Teams schadet. Das gibt es auch. Und dann gibt es viele Unternehmen, die da vielleicht nicht konsequent sind und dadurch das andere Team in Mitleidenschaft gerät. Und das hat auch was mit Familienfreundlichkeit zu tun, wie ich nämlich jemandem, sage ich mal, eine Akzeptanz, Freiraum und auch eine Wahrnehmung innerhalb des kleinen Teams vor Ort schaffe.
Frau Emde, jetzt gibt es Unternehmer, die sagen, doch, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich als Chef sage, selbstverständlich helfe ich meinen Mitarbeitern, wenn die in Not sind, wenn das Kind krank ist, wenn der Hund Schnupfen hat oder die Oma zur Kirmes will. Ich bin für jeden Einzelfall, für alles da. Ich habe meine Türe immer offen, hier kann jeder reinkommen, kann sagen, wo es brennt und dann helfe ich. Aber die sagen, was ich nicht möchte, ist das zu einem System machen, zu einer Erwartungshaltung, zu etwas mit Standards, die ich zum Beispiel dann auch im Recruiting ins Schaufenster hängen kann. Was sagen Sie den Unternehmen, die da so eine Hemmnis haben, zu sagen, Einzelfall immer, auch mal dieses Eis bei 38 Grad, aber nicht jede Woche die Masseuse, die ins Haus kommt und das war jetzt ein blödes Bild, aber wir wissen, was ich meine. Was sagen Sie denen?
Ich glaube, das ist kein Ausschlusskriterium. Es gibt gewisse Basics, die muss man schon machen. Also ich glaube, ich muss in der heutigen Zeit schon irgendwo Teilzeit und flexible Arbeitszeiten und vielleicht auch die Möglichkeit von Kinderbetreuung anbieten. Aber im Wettbewerb haben wir immer auch die Kategorie Sonstiges oder individuelle Beispiele. Und das Unternehmen, das an der Stelle einen solchen Beitrag bringt und diese individuellen Angebote in Sondersituationen dort schildert, glaube ich, kriegt nachher, also das, wir haben ja auch eine Jury, es gibt auch Punkte, die nachher vergeben werden. Und da kann man das schon sehr gut auch berücksichtigen.
Ich sehe das nämlich ganz genauso wie du, Rita. Und das andere ist aber auch, bin der Überzeugung, dass man es vielleicht ein bisschen segmentieren muss. Das eine sind so die, wie man so neudeutsch sagt, die Soft Skills, nämlich das, was nicht festgeschrieben ist, das, was ich individuell und auf die Person zugeschnitten mache und wo ich auch ein bisschen empathisch sein muss, um zu merken, wie läuft denn mein Laden, nicht nur auf der Baustelle oder nicht nur am Werkstück, sondern auch in den Personen. Und das andere ist aber auch ein bisschen Strukturen zu schaffen, Verlässlichkeit dadurch zu bieten und zu sagen, dass dann auch Mitarbeitende wissen, wenn das und das passiert, dann kann ich das und das schon erwarten. Das ist ja nichts Schlimmes, auch eine Erwartungshaltung oder die Erwartungshaltung ist ja nicht immer eine Erwartungshaltung, sondern es gibt den Kollegen dann auch, den Mitarbeitenden auch Rückhalt. Und dann wissen die, und damit gehen die dann auch wiederum in ihr Umfeld und am nächsten Stammtisch und oder am nächsten, in der nächsten Feier wird auch darüber gesprochen. Und das darf man nicht unterschätzen, was Mundpropaganda mit einem Unternehmen macht. Und das finde ich einfach, also das ist wirklich ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Und das können Sie ja als Personalchef auch bestätigen. Es geht doch auch nicht über ein gutes Empfehlungsmarketing im Recruiting.
Das meine ich auch damit.
Wenn meine Cousine mir sagt, hey, das ist toll, dann ist das für mich doch mehr wert als ein 45-Sekunden-Video geskriptet auf Instagram. Ne?
Definitiv, überhaupt keine Frage.
Ja, super. Lieber Herr Olbermann, vielen Dank, dass Sie uns jetzt mal nochmal so den kleinen Appell gegeben haben, warum es sich auch lohnt zu bewerben, auch lohnt für kleinere Unternehmen. Ich würde jetzt gerne nochmal diese Zahlen, Daten, Fakten zusammenfassen. Frau Emde, die nächste Preisverleihung, wann findet die statt?
Die Bewerbungen gehen jetzt noch diesen Monat ein. Dann werden wir in der Jury der Fachkräfteallianz, da gehören die Kammern, Kreisverwaltung, wir, aber auch die Hochschule Koblenz dazu, werden wir alle angegangenen Bewerbungen bewerten. Es gibt auch eine Bewertungsmatrix. Wir setzen uns also schon damit zusammen auseinander und schauen da auch gerade auf vielleicht auf die individuellen Beiträge. Und dann gibt es am 23. Oktober auf Schloss Burgnamme die neuen, die gekürt werden, nämlich in jeder Kategorie kleine, mittlere und große Unternehmen gibt es jeweils 3 Preisträger.
Super. Und ihr habt euch entschieden, weil Nils von dem Bischof jetzt 3-mal gewonnen habt, zu sagen, jetzt ist da mal Cut, jetzt kommen mal neue, die auch eine Chance haben müssen zu gewinnen. Also, das heißt nicht, lieber Herr Olbermann, wenn Ihr Unternehmen diesmal nicht die Urkunde für den ersten Preis bekommt, dass sie schlechter geworden sind. Das heißt einfach nur, dass das jetzt neue Regularien sind, um zu sagen, auch andere profitieren von der PR, die es natürlich auch dadurch gibt. Ne?
Wir sehen das als Kompliment.
Ach, sehr gut, sehr gut. Ja, vielen Dank, liebe Frau Emde, vielen Dank, Herr Olbermann. Das war ein Gespräch, was hoffentlich dem einen oder dem anderen Unternehmen im Landkreis im besten Sinne zu denken gibt, was Lust macht, das hoffen wir uns davon, was Mut macht. Und das ist eben auch nicht nur, es ist keine Alibi-Veranstaltung, nach dem Motto, boah, die Ausbildungsplätze noch nicht besetzt, es meldet sich keiner auf unsere Stellenanzeigen, dann muss ich jetzt wohl mal familienfreundlich werden. Das ist es nicht, sondern wir wollen euch, und denke, das ist uns gelungen, mit ein paar Insights wirklich inspirieren, Lust auf das Thema machen, ja. Also starke Wirtschaft, gutes Leben, das zusammenzudenken. Das ist ein Riesenfund, was die Region zu bieten hat. Es ist ein Riesenfund, dass es so tolle Freizeitangebote gibt, nicht nur jetzt im Sommer. Also macht's möglich, dass man das auch genießen kann. Und noch einmal zur Erinnerung, wer sich beim Wettbewerb MÜG Zukunft mit Familie bewerben möchte, der hat also bis zum 31. Juli Zeit. Die Infos, den Bewerbungsbogen, das all das verlinken wir in den Shownotes. Da könnt ihr dann reinschauen. Auch nochmal die Kontaktdaten zu der Lehrbar, alles von der Kreisverwaltung, Telefonnummer, es kommt alles damit rein. Unser Landrat, der Marco Boos, wird an der Preisverleihung am 23. Oktober, den Termin müsst ihr euch dann auf jeden Fall frei halten, weil ihr könntet ja gewinnen, auf Schloss Burgnamme, die dabei sein. Der hat sich den auch schon vorgemerkt. Und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast Starke Wirtschaft, gutes Leben. Das kostet nichts. Ihr müsst nur die Glocke drücken und teilt ihn auch gerne mit anderen Unternehmerinnen, mit anderen Unternehmern in eurer Region. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal.
Liebe Frau Eschbach, herzlichen Dank für die sehr gute Moderation, auch dieses Mal wieder. Und ich finde, wir hatten einen ganz tollen Gast, Michael Olbermann, du mit deinen Beiträgen aus dem echten Leben bei Niesmann und Bischof hast du, glaube ich, einen sehr guten Einblick gegeben. Und es wird sicherlich auch vielen Unternehmen helfen, das Thema Familienfreundlichkeit vielleicht nochmal anders zu sortieren. Und ich hoffe auf viele gute Bewerbungen im diesjährigen Wettbewerb. Danke und bis im Oktober auf Burgnamedy.
Ja, Herzlichen Dank, Rita. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht, Frau Eschbach. Also es war, wie gesagt, mein erster Podcast und ich habe auch viele Erkenntnisse gewonnen und der Austausch hat mir echt einen großen Spaß bereitet eben dran. Und insofern vielen herzlichen Dank und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
Lieber Herr Olmermann, ich sehe da eine große Podcast-Karriere auf Sie zukommen und wer weiß, ob Sie nicht irgendwann als ausgewähltes Jurymitglied mit auf Bocknamedy sitzen. Who knows?
Dankeschön.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Tschüss.
Das war der Wirtschaftspodcast Mayen Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Abonnieren Sie den Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform, um alle neuen Folgen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein zu bekommen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn gerne mit Freunden und Kollegen.